Gräber sind die authentischsten Orte der Erinnerung. Und deshalb ist für mich völlig klar, dass die Orte des Petrus und des Paulus in Rom authentische Graborte sind, denn die Christen haben nun einmal Gräber aufgesucht, weil es um die Auferstehung ging. Das Weihnachtsfest ist zunächst mal sicherlich ein römisches Fest. Das heißt, das Weihnachtsfest am 25. Dezember ist erstmals in Rom gefeiert worden. Wahrscheinlich in den 30er Jahren des 4. Jahrhunderts, also noch in der Zeit Kaiser Konstantins. Natürlich hat dann auch das Mittelalter sein Recht. Natürlich hat auch der Barock sein Recht. Also ich bin der Letzte, der behauptet, alles muss jetzt frühchristlich gebürstet werden.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.
Die Verehrung der Märtyrer gehört seit frühester Zeit zum Christentum. Märtyrer sind dem Wortsinn nach Zeugen. Sie folgen Christus nach, dem Urmärtyrer und ersten Zeugen. Christus, der Zeugnis für die Wahrheit ablegte, wie es schon im Johannesevangelium heißt. Bis heute nehmen Menschen um des Glaubens willen das Martyrium auf sich. Bis heute wird aber auch darum gestritten, was einen Märtyrer ausmacht. Ist der ermordete Politaktivist Charlie Kirk ein Märtyrer? Sind islamische Selbstmordattentäter Märtyrer? Um diese und weitere Fragen geht es im neuen Heft von Communio zum Thema Martyrium. Hier ist der Podcast von Communio, Communicatio, und ich bin Benjamin Leven, Online-Redaktionsleiter. Heute spreche ich mit Stefan Heid in Rom. Stefan Heid ist Direktor des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft und er ist Rektor des Päpstlichen Instituts für christliche Archäologie. Im neuen Heft von Communio hat er einen Beitrag geschrieben über die Anfänge der Märtyrerverehrung von Jerusalem bis Rom. Und mit Stefan Heid möchte ich heute darüber sprechen, was uns die christliche Archäologie über diese Anfänge verraten kann. Und ich spreche mit ihm über einen ganz besonderen Brief, den er kürzlich erhalten hat. Zunächst einmal muss ich ihm aber gratulieren, und zwar zum 100. Geburtstag. Stefan, also alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag.
Ja, vielen Dank. Hoffentlich nicht mein 100. Geburtstag.
Nein, natürlich nicht dein 100. Geburtstag, sondern der 100. Geburtstag des Päpstlichen Instituts für christliche Archäologie, das du leitest. Ich habe gerade gesagt, dass ihr vor kurzem einen besonderen Brief erhalten habt. Was war das für ein Brief?
Ja, das ist richtig. Das Päpstliche Institut für christliche Archäologie wurde 100 Jahre alt und aus diesem Anlass hat Papst Leo XIV. Einen apostolischen Brief verfasst, der sogar recht umfangreich ist, in dem er sich für die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit des Studiums der christlichen Archäologie ausspricht.
Ja, ich habe den Brief gelesen und mir ist auch aufgefallen, dass der Papst da ja geradezu in höchsten Tönen von der christlichen Archäologie spricht. Ja, was sagt der Papst über die christliche Archäologie? Warum ist die so wichtig?
Also Papst Leo steht damit zunächst einmal in einer längeren Tradition. Wie gesagt, das Institut ist ja 100 Jahre alt. Es ist ausdrücklich von einem Papst, Pius XI., gewollt und gegründet worden. Und da steckt schon sehr viel Engagement der Päpste dahinter, im Übrigen auch finanzielles Engagement. Und insofern ist nicht ganz verwunderlich, wenn Papst Leo sich in diese Tradition stellt. Er nahm aber auch einen persönlichen Ausgangspunkt davon in seiner Ansprache an das Institut, nämlich, dass er sagte, er war ja jetzt gerade in Nizäa, in Isnik und in der Türkei, an dem Ort, an dem das erste ökumenische Konzil stattgefunden hat im Jahr 325. Und dieser Treffpunkt mit den Vertretern der Orthodoxie, der orthodoxen Kirchen, war eine Kirchenruine, eine Basilika, von der man annimmt, dass dort die Konzilsväter, die Bischöfe, sich damals getroffen haben. Das war doch ein persönlicher Ausgangspunkt, aber natürlich steckt noch mehr dahinter. Er hat wirklich ein ganzes Loblied auf dieses Studium der Anfänge des Christentums, der archäologischen Zeugnisse der ersten Jahrhunderte gesungen, welche Bedeutung das auch für die Kirche heute noch haben kann.
Ja, da findet man zum Beispiel den Satz, Der christliche Glaube ist in seinem innersten Kern geschichtlich. Er gründet auf konkreten Ereignissen, auf Gesichtern, Gesten, gesprochenen Worten, in einer bestimmten Sprache, in einer Epoche, einem Umfeld. Genau dies macht die Archäologie sichtbar und greifbar. Nun sehen ja heute viele das Christentum mit seinen Narrativen, seinen Geschichten eher als Ansammlung von Mythen, die vielleicht haben sie noch Botschaften und Lehren für uns heute, vielleicht aber auch nicht. Aber ein Christentum, das sich auf konkrete Ereignisse gründen will, das ist ja gerade das Gegenteil von einem Mythos.
Dafür dient im Grunde auch die Archäologie. Oder in diese Richtung weist die Archäologie. Und tatsächlich ist ja wirklich auch der theologische Grundgedanke, weshalb christliche Archäologie, die frühchristliche Archäologie, aber auch die gesamte Archäologie der nächsten Jahrhunderte dann wichtig, weil das kirchliche Leben sich konkretisiert und die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes bedeutet eben auch, dass sie in den konkreten Alltag, in das konkrete Leben hinein geschah. Und da sind nun einmal auch heute greifbare, sichtbare Zeugnisse, wenn sie noch so alt sind oder gerade weil sie so alt sind, von einer großen Bedeutung. Also bei aller Virtualisierung des Lebens heute ist doch entscheidend, dass es reale Fakten eben gibt. Man soll aber jetzt nicht so tun, als ob die Archäologie etwas ausgräbt und dann hat man die Fakten vorliegen, nur weil es aus Steinen besteht, sondern auch Steine oder Bilder oder sonstige Denkmäler müssen interpretiert werden. Also auch Archäologie kommt natürlich nicht aus ohne ein Narrativ, wenn man so will. Aber immerhin ist die Archäologie doch eine bodenständige, im wahrsten Sinne des Wortes, Wissenschaft, die sich nicht in reiner Systematik, in reiner Philosophie verläuft, sondern immer wieder die Rückkopplung an die Wirklichkeit hat.
Ja, ist ja interessant. Der Papst spricht von einer Theologie der Sinne, einer Theologie, die sehen, berühren, riechen und hören kann. Für die meisten Leute klingt ja Theologie eher nach etwas Abstraktem, Theoretischem, Systematischem. Also Theologie der Sinne, müssen sich die Theologen mehr mit Archäologie beschäftigen?
Ja, das wäre nicht verkehrt. Das erdet, ja, das holt zurück. Es ist schon ein Unterschied, ob ich eine rein abstrakte Theologie betreibe oder ob ich eine Theologie betreibe, die sich etwa mit Musik befasst, die sich etwa mit Kunst befasst, die sich etwa mit Architektur befasst. Und zwar durch die gesamten Jahrhunderte hindurch. Wie gesagt, auch die Kirchengeschichte endet nicht mit dem 6. Jahrhundert, mit der frühchristlichen Zeit, sondern geht auch danach weiter. Natürlich ist die frühchristliche Zeit besonders wichtig und interessant, weil hier viele Weichenstellungen waren, wie die Kirche sich entwickelt hat. Ich muss auch sagen, dass die Rückkopplung der Theologie an konkrete Geschichte auch wirklich immer wieder zu Korrekturen führt, die notwendig sind. Nicht, dass wir alles wiederherstellen wollen, wie es mal ursprünglich war. Auch davor warnt übrigens der Papst Leo, aber in voller Tradition, etwa mit Pius dem XII., der schon vor einem Archäologismus gewarnt hat, dass man also alles sozusagen jetzt wiederherstellen will, wie es mal im 2., 3., 4. Jahrhundert war. Das wäre lächerlich, aber trotzdem ist die frühe Kirche schon eine Richtschnur, das ist völlig klar.
Jetzt gucken wir doch mal in den Brief, da liest man auch, das leere Grab, das Haus des Petrus in Kapharnaum, die Gräber der Märtyrer, die römischen Katakomben, all dies trug dazu bei, zu bezeugen, dass Gott wirklich in die Geschichte eingetreten war und dass der Glaube keine Philosophie, sondern ein konkreter Weg im Fleisch der Welt ist. Schauen wir es also mal genauer an. Hier werden ja die Gräber der Märtyrer und die Katakomben in Rom erwähnt. Was hat die christliche Archäologie mit der Märtyrerverehrung zu tun und was kann sie uns über die Entwicklung und Entstehung dieser Verehrung sagen?
Die Märtyrerverehrung, also Verehrung von Zeugen des Glaubens, die ohne Gewalt, also wehrlos, ihr Bekenntnis abgelegt haben und dafür getötet wurden, das sind ja christliche Märtyrer im Gegensatz zum Verständnis islamischer Märtyrer. Also die christlichen wehrlosen Märtyrer, die gab es von Anfang an, aber natürlich nicht in dieser gigantischen Massenzahl, wie man das über lange Jahre, viele Jahrhunderte sogar geglaubt und erzählt hat. Es wäre aber genau die falsche Gegenreaktion, nun zu sagen, das Martyrium habe gar keine Rolle gespielt in der frühen Kirche. Das Gegenteil ist wahr. Das Martyrium ist von Anfang an ein zentrales Motiv. Du hast es selber erwähnt. Christus ist der Urmärtyrer. Er selber ist Märtyrer und die christlichen Märtyrer von den Aposteln angefangen bis weiter bis heute tun nichts anderes als diesem Urmärtyrer nachzugehen. Man hat natürlich die Petrus- und Paulusgräber in Rom, man hat aber eben auch in Kleinasien das Philippusgrab vor wenigen Jahren identifiziert, das auch archäologisch ins zweite Jahrhundert zurückgehen muss. Und insofern ist die christliche Archäologie hier ganz wichtig festzuhalten, dass die Verehrung nicht nur der Märtyrer, sondern auch ihrer Gräber ein wichtiges Element christlichen Selbstverständnisses war. Gräber waren die Lieux de Mémoire, die Erinnerungsorte der Christen schlechthin.
Wie kamen denn die Christen da drauf, diese Verehrung der Märtyrer, überhaupt ihre Glaubensnarrative mit Gräbern zu verbinden? War das eine christliche Erfindung?
Nein, natürlich nicht. Die Gräber haben auch in der antiken, in der römischen Kultur eine wichtige Rolle gespielt. Daran knüpft das Christentum zweifellos an. Auch die Römer kennen ja schon jährliche Begehungen der Friedhöfe in Erinnerung an ihre Verstorbenen. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist eigentlich etwas Urmenschliches. Aber die Christen haben speziell die Gräber der Märtyrer verehrt. Also man muss Folgendes sehen, dass ja Gräber in der Antike private Orte waren, der Familien waren. Mhm. Bei den Christen sind aber die Gräber der Märtyrer sozusagen Gemeindeeigentum. Das heißt, sie gehören der Ortskirche, der Kirche einer Stadt. Sie sind nicht in den Händen von Privatleuten. Die Kirche selber, also die christliche Gemeinschaft, hat den jährlichen Kult hier übernommen, nicht mehr die Familien. Während bei den Nichtmärtyrern die Begehung der Friedhöfe ganz normal im Bereich der Familie bleiben. Und da, hier ist der Unterschied. Märtyrer sind etwas, das allen Christen einer Ortskirche gehört. Und die Märtyrergräber wurden zudem als Orte aufgesucht, an denen Christus bei der Auferstehung wiederkommt. Also das sind privilegierte Gräber, privilegierte Orte. Das sind heilige Orte, weil hier die Wiederkunft Christi zu erwarten ist. Und deshalb wollten die Leute schon sehr bald möglichst auf den Friedhöfen bestattet sein, wo auch einzelne oder mehrere Märtyrergräber waren.
Du schreibst in dem Artikel in der Communio auch über die Rolle der Prophetengräber, die im antiken Judentum verehrt wurden. Welche Bedeutung hatten die für diese Entwicklung des Märtyrerkults?
Ja, das ist für mich kolossal wichtig. Auch hier hat im Grunde die christliche Archäologie beigetragen, ein bisschen zu korrigieren. Nämlich unsere Blindheit gegenüber jüdischen Traditionen auf bestimmten Feldern, wo wir sie gar nicht sehen, wo sie doch eklatant vorhanden waren. Also die christliche Märtyrerverehrung ist nicht zu verstehen ohne die jüdische Verehrung, regelrechte Verehrung der Gräber der getöteten Propheten. Deren also Jeremias, Jesaja, Zacharias, aber auch Hulda und so weiter. Es gibt verschiedene Grabtraditionen zur Zeit Jesu schon im Judentum. Gräber, die besucht wurden, weil auch im Judentum, im rabbinischen Judentum ja der Glaube an die Auferstehung der toten Gebeine bestand, sodass also diese Gräber wichtige Zeugnisse, Dokumente der persönlichen Überzeugung waren, dass es eine Auferstehung gibt. Und zur Zeit Jesu etwa auch die Patriarchengräber in Hebron, ja, die man ja noch heute besucht, die auch Juden besuchen. Also Juden haben keine Scheu, im Gegenteil, Gräber aufzusuchen und dort zu beten. Und das Grab Jesu steht in dieser Tradition und dann kommt es zu den Gräbern der Märtyrer. Also es ist immer der Grab, der Ort des Glaubens an die Auferstehung. Im Judentum, beim Grab Christi, das leere Grab, ist ja dann nochmal potenziert, nochmal stärker, das greifbare Zeugnis des Glaubens an die Auferstehung. Und bei den Märtyrern in den folgenden Jahrhunderten ist das nicht anders.
Die wichtigsten beiden Orte der Märtyrerverehrung in Rom dürften ja die Apostelgräber sein. Also das Grab des heiligen Petrus, dort wo heute der Petersdom steht, und das Grab des Paulus, wo heute die Basilika St. Paul vor den Mauern steht. fangen wir mal mit St. Peter an. Lässt sich denn zum Beispiel wirklich sagen, dass der Altar des Petersdoms über dem Petrusgrab steht?
Ja, davon würde ich mal ausgehen. Die Ausgrabungen unter St. Peter, die sind ja während des Zweiten Weltkrieges durchgeführt worden und von zwei Päpsten ausgelöst worden, diese Grabungen. Das hat auch Kardinal Parolin in seiner Rede erwähnt zu unserem 100-jährigen Bestehen, zum Bestehen des Päpstlichen Instituts für christliche Archäologie, dass nämlich Pius XI. 1925 das Institut eben vor 100 Jahren gegründet hat. Aber als er dann starb, hatte er keinen Grabplatz mehr in den alten Grotten von St. Peter, also in der Unterkirche, in den Grotten, besser gesagt, von St. Peter gab es keinen Platz mehr. Sein Nachfolger, Pius XII., der erste Großkanzler des päpstlichen Instituts war, als Kardinal, als Eugenio Pacelli, als er dann selber Papst wurde, hat er als eine der allerersten Amtshandlungen angeordnet, dass dort archäologische Grabungen gemacht werden sollen, weil man nämlich einen Grabplatz suchte und sondierte in den Grotten und da auf antike Mauern stieß. Also bevor man Pius XI. So da sozusagen zur ewigen Ruhe betten konnte, hat man dann schon beschlossen, hier muss gegraben werden. So haben also im Grunde hat der verstorbene Papst und der neue Papst beigetragen dazu, dass nun die Grabungen unter der Confessio, unter dem Hauptaltar von St. Peter durchgeführt wurden, und zwar von Professoren des päpstlichen Instituts dann selber, vier Professoren, darunter auch ein Kölner, der Kölner Jesuit Engelbert Kirschbaum. Und diese haben ihre Grabung so genau dokumentiert, auch wenn viele Kritiken nachher lebendig wurden und hat man viel rumgenagelt, aber wenn man ehrlich ist, war damals die Grabungsleistung, die Dokumentation, aber auch die statische Bewältigung, also das Ganze musste ja abgestützt werden, war so fantastisch, dass man, das war wirklich das Beste vom Besten, was man damals leisten konnte. Und hier ist ganz klar, man hat nur einen Grabplatz gefunden, aber nicht das Grab selber mehr. Was aber nicht verwundert, weil dieses natürlich nicht mehr so war im Verlauf der Jahrhunderte, wie es ganz ursprünglich gewesen war. Aber das ist eben die berühmte Marmorschachtel mit den Gebeinen, die da dann eine Rolle spielt, sodass man...
Also was genau hat man gefunden? Man hat gegraben, was genau tat sich denn dann da auf?
Na, also man hat in jedem Fall, man muss mit historischer Gewissheit, man ist keine mathematische Gewissheit, aber in historischer Gewissheit kann man davon ausgehen, dass man das Monument des zweiten Jahrhunderts gefunden hat, das über dem Grabplatz des Petrus errichtet worden war, die sogenannte Edicula oder das Tropaion des Gaius, also aus dem zweiten Jahrhundert archäologische Strukturen, die ins zweite Jahrhundert zu datieren sind, die über dem Grabplatz des Petrus errichtet sein dürften. Mit, wie gesagt, mit historischer Gewissheit, nicht mit mathematischer. Denn ein Sarkophag oder ein unberührter, ein intakter Grabplatz darunter, unter diesem Tropaion, unter dieser Struktur wurde nicht gefunden. Das war schon zerwühlt worden in früheren Zeiten.
Und was war das mit dieser Schachtel auf sich, die man dann fand?
Naja, man hat in einer Stützmauer ein offensichtlich sorgfältig verborgenes Gefäß gefunden, Marmorgefäß gefunden, in dem Gebeine waren, die ja dann auch untersucht wurden. Darüber kann man jetzt reden, solange man will. Man muss das natürlich auch, man kann das auch wiederum neuen Untersuchungen unterwerfen. Das sind die Gebeine, von denen Papst Paul VI. Behauptet hat, sie seien die Gebeine des Petrus. Wie gesagt, ich bin da so lange vorsichtig, als wir nicht wissen, was die DNA von Petrus ist. Es ist ja klar, dass diese Schachtel nicht das ursprüngliche Grab sind, sondern das sind gesammelte Gebeine, die in eine Schachtel getan wurden, in dieser Mauerstruktur des zweiten Jahrhunderts eingebracht wurden, zu einem Zeitpunkt, der vor der Errichtung der Basilika sein dürfte. Also der konstantinischen Basilika des 4. Jahrhunderts, sodass also man davon ausgehen kann, dass hier möglicherweise die Gebeine des Petrus da drin waren. Jedenfalls Paul VI. Hat das so angenommen.
Mindestens aber kann man damit sagen, offenbar, dass der Ort der Verehrung bis ins 2. Jahrhundert zurückzuverfolgen ist.
Ja, unbedingt. Also ich gehe persönlich davon aus, dass dieser Ort, dass das Petrusgrab vom Anfang an dort verehrt wurde. Wir haben ja nicht nur die archäologische Struktur dort, wir haben auch das Zeugnis eines Schriftstellers aus dem ausgehenden 2. Jahrhundert, der sagt, ich kann dir den Ort, das Siegesdenkmal der Apostel zeigen, das des Petrus im Vatikan und das des Paulus an der Via Ostiense. Dieses Zeugnis aus dem Ende des ausgehenden 2. Jahrhunderts zeigt ganz klar, dass die römische Gemeinde allen, die es sehen wollten, einen Führer zur Verfügung gestellt hat, sozusagen, der sie dorthin gebracht hat. Denn natürlich haben die Christen keinen Ort einfach erfunden. Sie erfinden nicht einen Ort am Vatikan und einen Ort an der Via Ostiense, auf der gegenüberliegenden Seite der Stadt, für Petrus und für Paulus. Wenn die was erfunden hätten, hätten sie Petrus und Paulus gleich nebeneinander gelegt und da wäre die Sache einfacher gewesen, hätte man nur ein Grab gehabt. Gräber sind keine Sache der Erfindung. Gräber sind lieu de mémoire. Das sind Gräber, bewegen sich nicht weg. Da muss ich hingehen. Ja, ich kann nicht sagen, komm her, Grab. Ja, ich muss da hingehen. Und damit werden Gräber zu Orten der Versammlung, des gemeinsamen Aufsuchens, der Authentifizierung der eigenen Traditionen. Das heißt, die Presbyter, die Leiter der römischen Gemeinde sind natürlich zu diesen Gräbern hingegangen, haben dort Gottesdienst gefeiert, haben die Erinnerungen aufleben lassen an das Martyrium und das jedes Jahr. So etwas wird nicht erfunden. Gräber sind die authentischsten Orte der Erinnerung. Und deshalb ist für mich völlig klar, dass die Orte des Petrus und des Paulus in Rom authentische Graborte sind, denn die Christen haben nun einmal Gräber aufgesucht, weil es um die Auferstehung ging. Denen hätte überhaupt nichts genutzt, irgendwo sich zu versammeln, sondern die wollten zum Grab, weil das der Ort war, wo Christus dann auch wiederkommt und sozusagen das Eschaton einsetzt. Das ist ein hochtheologischer Ort, wenn man so will. Also für mich ist die Sache da relativ klar. Und dann haben sich diese Orte über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt, bis dann die konstantinische Basilika im 4. Jahrhundert darüber errichtet wurde.
Schauen wir uns mal den zweiten Ort an, also das Paulusgrab an der Via Ostiense. Was hat die Archäologie denn da gefunden? Wurde da auch gegraben und hat das Institut, das päpstliche Institut, auch dabei eine Rolle gespielt?
Ja, da hat das Institut auch eine Rolle gespielt in den jüngsten Jahren. Allerdings nicht direkt am Grab, sondern an einer späteren Grabungsstelle. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Das Paulus-Grab, ja, das ist auch archäologisch natürlich ein hochbedeutsamer Ort. Aber wesentlich schwieriger archäologisch zu bearbeiten als das Petrusgrab, weil die Pauluskirche liegt in einem Schwemmland, einem ewigen Überschwemmungsland des Tiber, heute nicht mehr, weil er eingefasst ist, der Fluss. Aber jahrhundertelang war die Pauluskirche, die Paulusbasilika, konnte es mit dem Boot reinfahren, weil jedes Jahr monatelang dort das Wasser drin stand durch die Überschwemmungen. Das hat dazu geführt, dass das Grab des Paulus immer, also häufig oder viele Monate unter Wasser war. Man hat dieses Grab deshalb von Anfang an, wie es scheint, jetzt bin ich etwas auf unsicherem Boden, aber jedenfalls sehr früh einbetoniert, regelrecht einbetoniert und ein echter Beton. Das
römischer Beton, ja.
Römischer antiker Beton, den kriegst du nicht so leicht geknackt. Also das ist sowas von hartes Zeug. Und da in diesem Beton hat man tatsächlich dann auch archäologisch den Sarkophag gefunden, nachdem man die Betonschicht an einer Seite aufgeschlagen hat. Und das kann man heute sehen. Man kann dort heute reinschauen. Nur ist das ein Ort, der schon höher gelegt ist, der also nicht mehr in der ganzen Tiefe, der ursprünglichen Tiefe des Grabes war, sondern wegen der beständigen Überflutungen hat man das schon in der Antike höher gelegt, um diesen Ort zu erhalten, aber eben dort auch eine Kirche darüber bauen zu können, was Konstantin eben dann auch gemacht hat, Anfang des 4. Jahrhunderts. Also auch hier haben wir archäologisch ganz klare Hinweise auf eine lange zurückgehende Verehrung. Nur wir können beim Paulusgrab nicht die architektonische Struktur des zweiten Jahrhunderts mehr finden. Die ist weg. Die ist einfach nicht mehr da.
Jetzt gibt es noch eine archäologische Stätte in Rom, die mit Petrus und Paulus zu tun hat, die auch in deinem Artikel vorkommt, nämlich an der Via Appia. Eine Verehrungsstätte. Warum ist die interessant? Aus welcher Zeit stammt die und was sagt diese Stätte uns?
Ja, das ist die Stätte von San Sebastiano, was später San Sebastiano genannt wurde. Eine öffentliche Katakombe im Übrigen, wo man auch heute hingehen kann. Man kann auch heute diesen archäologischen Ort besichtigen, wo ein Schweizer Priester, ein Priester, der am Campo Santo Teutonico gelebt hat, Paul Stieger, 1915 eine spektakuläre Entdeckung machte im Kirchenschiff von San Sebastiano. Wenige Zentimeter unter dem Fußboden stieß er auf eine Verehrungsstätte des Petrus und Paulus, beide zusammen. Das ist hochspannend, weil es darüber auch antike Zeugnisse gibt, die aber Textzeugnisse gibt, die aber schwer zu interpretieren sind und bis heute einen Streit aufleben lassen, was denn da eigentlich gewesen sein kann. Sicher ist, dass in der Mitte des dritten Jahrhunderts dort eine Verehrungsstätte des Petrus und Paulus war. Davon zeugen viele Graffiti-Ritzungen mit den Anrufungen der Apostel, also Petrus und Paulus, denke an mich, Petrus und Paulus, habe mich im Sinn, und solche Anrufungen sind da zu sehen. Ja gut, da kann man sich wahnsinnig viel Gedanken darüber machen. Aus meiner Sicht kann es folgendermaßen gedeutet werden, dass hier tatsächlich eine Zeit lang die Gebeine des Petrus und Paulus lagen. Und das würde im Übrigen auch erklären, weshalb am Petrusgrab das ursprüngliche Grab nicht mehr nachweisbar ist, also zerstört wurde und kompromittiert wurde. Dass schon im dritten Jahrhundert die Gebeine beider Apostel zeitweise an der Via Appia verehrt wurden und dann aber wieder zurückgebracht wurden, als Konstantin seine beiden Kirchen, Basiliken über den Apostelgräbern errichtete, sodass man also zur Einweihung dieser Kirchen dann die Apostelgebeine wieder zurückgebracht hat. Das klingt sehr verwegen, sehr kühn, sehr hypothetisch, aber ich glaube, es führt fast keinen Weg daran vorbei, dies so zu sehen, auch aufgrund neuerer Erkenntnisse, die ich jetzt aber hier unmöglich ausbreiten kann, weil es zu kompliziert wäre.
Dieser Podcast erscheint in der Weihnachtszeit und das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Es gibt nämlich auch einen Zusammenhang zwischen dem Weihnachtsfest und der Märtyrerverehrung. Das klingt jetzt erstmal seltsam. Was hat Weihnachten, die Geburt Christi, mit den Märtyrern zu tun? Und was hat das wiederum noch mit der Stadt Rom zu tun? Vielleicht könntest du dazu noch was sagen.
Ja, das Weihnachtsfest ist zunächst mal sicherlich ein römisches Fest. Das heißt, das Weihnachtsfest am 25. Dezember ist erstmals in Rom gefeiert worden. Wahrscheinlich in den 30er Jahren des 4. Jahrhunderts, also noch in der Zeit Kaiser Konstantins, dass man dieses Fest feierte. Und aus dieser Zeit ist dann auch ein Kalender erhalten, der Feste der Stadt Rom, das heißt der Christengemeinde Roms. Und dieser Festkalender beginnt mit Weihnachten. Und das ist nun höchst interessant, weil dieser Festkalender eigentlich nur Märtyrerfeste enthält. Also alle Feste, die auf den Katakomben gefeiert wurden, Jahr für Jahr, in bestimmten Monaten, wo der Papst dann zu den Gräbern ging und Sebastianus und Marcus Marcellinus und Sixtus und alle diese Märtyrer dort gefeiert hat. Und der Kalender beginnt aber mit Weihnachten, mit dem 25. Dezember. Und das hat meines Erachtens eben damit zu tun, dass Christus hier als der Urmärtyrer vorgestellt wird, der erste Märtyrer, von dem alles Martyrium ausgeht. Dass man hier die Geburt aber an den
Kalender... Ja, warum nicht Ostern?
Ja, weil eben dieser Kalender ein Fixkalender ist, der nur die festen Feste hat. Ostern wandert ja von einem Monat in den anderen, ist nie ein festes Fest. Da kannst du keinen festen Kalender schreiben. Dieser älteste Kalender Roms ist aus meiner Sicht ein Marmorkalender gewesen, der natürlich nur die Feste nennen konnte, die wirklich jedes Jahr auf denselben Tag fallen. Also Karfreitag wechselständig. Und deshalb konnte man den Märtyrer Christus nur mit seiner Geburt eintragen, aber eben der leiblichen Geburt, während bei den folgenden Märtyrern der Geburtstag zum ewigen Leben angegeben ist. Es ist aber immer ein Geburtstag. Bei Christus die Geburt im Fleisch, bei den anderen Märtyrern die Geburt zum ewigen Leben. Also insofern passt das dann auch wieder. Aber wie du richtig sagst, interessant ist tatsächlich, dass das Weihnachtsfest so gesehen auch mit dem Märtyrergedanken irgendwie zusammenhängt.
Also der Todestag des Märtyrers ist sein Geburtstag zum ewigen Leben. Jetzt hast du gerade gesagt, Marmorkalender. War das also nicht einfach nur eine Liste auf Pergament, von der wir da reden?
Naja, also dieser erste römische Festkalender der Christen Roms ist auf Papier sozusagen überliefert. Er ist in einer spätantiken Handschrift überliefert worden, aber aus meiner Sicht heraus ist die Grundlage dieses Kalenders tatsächlich ein großer, repräsentativer Marmor- oder Steinkalender gewesen, der, wenn man das jetzt weiter denkt, dann eigentlich nur an einem einzigen Ort in Rom seinen Platz haben konnte, nämlich an der Kirche des Bischofs von Rom, an der Laterankirche. Ich gehe davon aus, dass dieser Kalender in der Vorhalle des Laterans angebracht war, weil er allen Christen eben zeigen sollte, an welchen Tagen Christus gefeiert wurde, aber eben auch die Märtyrer gefeiert wurden. Und es gibt in der Spätantike noch ein paar Beispiele, wenige, aber auch spätere Beispiele erst, die solche monumentalen Kalender tatsächlich an Kirchengebäuden bezeugen. Also liegt das ganz auf der Linie.
Also du sagst, die Christen kamen da an die Lateranbasilika, sahen das Datum und den Namen des Märtyrers und den Ort. Und dann ging man dorthin, oder was?
Ja, also beim Weihnachtsfest, der erste Eintrag, 25. Dezember, Christus Natus in Bethlehem, da ist kein Ort angegeben, weil man dieses Fest in der Lateranbasilika selber beging, mit der Geburtsmesse. Bei den Märtyrern Roms, die ja nur die Märtyrer Roms umfassen, das muss man auch nochmal sagen, ging man dann vom Lateran oder eben jeder auf seine eigenen Wegen direkt zu den Katakomben, um dort zusammen mit dem Bischof die Messe zu feiern. Also der Kalender gibt Feste an, die die Gesamtgemeinde gefeiert hat. Ja? Die gesamte Christengemeinde Roms hat den Gottesdienst zusammen begangen. Und dazu braucht man ja Angaben, wo treffen wir uns, wenn der Gottesdienst nicht in der Bischofskirche stattfindet. Das heißt, an allen Tagen, an denen der Gottesdienst auf den Katakomben gefeiert wird, muss ich notwendigerweise den Tag angeben, den Namen der Katakombe und den Tag. Ja, Tag, Name des Märtyrers und eben den Ort, wo der gefeiert wird.
Wenn man heute als Pilger oder Tourist nach Rom kommt, dann kann man in die Katakomben reingehen und dann ist es auch manchmal üblich, dass Gruppen in den Katakomben die Messe feiern. Und so stellt man sich das dann vielleicht auch vor, in der vorkonstantinischen Zeit, dass die Christen irgendwie sozusagen heimlich bei Fackelschein in den Katakomben die Gottesdienste gefeiert haben. War das eigentlich so? Ging man in die Katakomben rein?
Also das ist eine Sache, die nochmal studiert werden müsste. Ich schließe gar nichts aus. Also natürlich hat es eine Weile gedauert, bis große Kirchen auf den Katakomben, über den Katakomben errichtet wurden. Aber schon vorher hat man an den Katakomben sich versammelt und gefeiert. Schon Tertullian im 2. Jahrhundert oder Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert spricht vom Sakrificium, vom Messopfer für die Verstorbenen, also vom Gebet für die Verstorbenen beim Sakrificium. Das kann sich nur an den Gräbern selber abgespielt haben. Wie man sich das genau vorstellen muss, das wäre doch nochmal zu untersuchen. Natürlich will man nicht der Romanliteratur glauben, wo das sozusagen die Regel war oder wo dann ganze Massen in die Katakomben stiegen. Das glaube ich nicht. Man hat dort sicherlich auch keine pompösen Bischofsämter sozusagen gefeiert. Aber dass an den Gräbern die Eucharistie gefeiert wurde, scheint mir unvermeidlich die Annahme, denn das eucharistische Opfer hat die paganen Opfer an den Gräbern ersetzt. Also die Heiden haben ja Opfer dargebracht an den Gräbern. Es gibt ja unzählige Tausende von Altären, so Steinblöcken, die auf den Friedhöfen ausgegraben wurden, auf den paganen, den heidnischen Friedhöfen ausgegraben wurden. Die Christen haben diese Opfer natürlich nicht mehr vollzogen, haben an deren Stelle das Opfer der Eucharistie, Brot und Wein, Naturalgaben gesetzt, nicht mehr Tiere, ja, keine Schlachtungen mehr, sondern die Naturalgaben, die schon im Alten Testament als die messianischen Opfergaben bezeichnet werden, Brot und Wein, diese werden die christliche Opfergabe auch an den Gräbern meines Erachtens. Das lässt sich fast nicht ausschließen, auch wenn da die Quellen wirklich sehr spärlich sind. Hier müsste die Archäologie tatsächlich nochmal genauer hinschauen, denn man hat hier auch so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Jahrhundertelang hat man gesagt, ja, da wurden pompöse Liturgien gefeiert in den Galerien, in den Gräbern, in den Grüften. Und dann kam die Gegenbewegung, nein, da wurde gar nichts gemacht, das habt ihr alles erfunden. Ich glaube, dass die Wahrheit auch hier wieder mal in der Mitte liegt und dass hier die christliche Archäologie nochmal genauer hinschauen sollte, dass eben doch diese Feiern stattfanden. Aber man muss sich fragen, in welcher Form und wo dann auch konkret.
Also wenn man das alles so hört, kommen wir zum Schluss mal zur Theologie zurück. Dann klingt das ja danach, dass der christliche Kult in einer ganz starken Kontinuität steht. Einerseits zum Judentum mit seiner Verehrung der Prophetengräber, andererseits aber auch zur paganen Antike mit ihrem Kult auf den Gräbern. Es gibt ja eine Theologie, die das Christentum als Revolution ansieht, als Bruch mit dem bisherigen, als ganz Neues, als völligen Neuanfang. Das widerspricht ja einer solchen Sichtweise.
Naja, ich komme ja sozusagen, wenn ich das jetzt etwas sagen darf, aus der Schule der Franz-Josef-Dölger-Richtung in Bonn. Da ist das eine Selbstverständlichkeit, dass hier Traditionslinien durchgehen. Und zwar sowohl vom Judentum her zum Christentum, als auch von der paganen Antike zum Christentum. Und dann nochmals besser gesagt, die Spätantike ist eine gemeinsame Kulturwelt, in der sich alle bewegt haben. Ja, das Judentum, Heidentum, Christentum waren nicht also durch eine Mauer getrennte Lebenswelten, sondern man hat natürlich in einer Kultur gelebt. Das ist übrigens etwas, was auch Josef Ratzinger immer betont hat, die Inkulturation des Christentums in der Kräzität, in der Latinität, in der Spätantike. Kultur, die kann man nicht einfach überspringen. Heute tun, ach ja, Griechisch interessiert mich nicht. Ist reiner Zufall, dass Christentum in der griechischen Welt sozusagen sich ausgebildet hat. Hätte auch in der chinesischen Welt sein können, da wäre das Christentum ganz anders geworden. Nein, natürlich ist das Christentum in der spätantiken Welt gewachsen und das ist determinativ, das ist konstitutiv für das Christentum. Das ist nicht wegzubeamen, ja. Und deshalb ist ja auch die frühchristliche Archäologie oder die Patrologie, die Väterkunde, die frühe Kirche so wichtig. Aber man darf sie nicht manipulieren, man darf sie nicht missbrauchen für gerade mal das, was einem gefällt, sondern man muss dann schon schauen, was ist die wirkliche Wirklichkeit. Und das bedeutet eben zum Beispiel auch zur Kenntnis zu nehmen, dass das Judentum eine Märtyrerverehrung kannte, eine gerechten Verehrung kannte und das eben nicht ex nihilo eine totale Erfindung des Christentums ist. Dazu gehört auch, dass das eucharistische Opfer nicht sozusagen, ja, irgendwann haben ganz schreckliche Katholiken das irgendwann mal erfunden, dann im 3. Jahrhundert oder so. Nein, das gehört zu den Urmaßstäben des Christentums. Das gehört zum letzten Abendmahl selber. Dieser Sakralritus von Brot und Wein, der in das Abendmahl, Abendessen eingebettet war, aber als erkennbare Opfereinheit. Sodass also diese Traditionen eine Transformation auch bilden. Also Kontinuität und Bruch ist da, eine Transformation ist da. Und dann will ich abschließend sozusagen an diesem Punkt auch noch hinzufügen, natürlich hat dann auch das Mittelalter sein Recht. Natürlich hat auch der Barock sein Recht. Also ich bin der Letzte, der behauptet, alles muss jetzt frühchristlich gebürstet werden. Auch die frühchristlichen Entwicklungen haben sich dann im Mittelalter transformiert, weiterentwickelt, vertieft. Im Barock und heute, ja, bis heute. Und das Christentum ist sozusagen dann doch mit der gesamten Geschichte verwoben. Aber determinativ, maßgeblich ist der Ursprung und der ist nun einmal in der in einem bestimmten Zeitrahmen, in einer bestimmten Kultur, die wir zu erforschen haben.
Stefan, ich danke dir für diese Einblicke und für dieses Gespräch, was uns von der frühchristlichen Märtyrerverehrung über das Weihnachtsfest bis in die Gegenwart geführt hat.
Vielen Dank.
Kommunikatio. Anregende Gespräche aus Theologie, Kultur und Gesellschaft. Der Podcast der katholischen Zeitschrift Communio.